Die Heilung des Schwiegermutter, der Schwiegermutter des Petrus. Das ist die übliche Überschrift über dieser Stelle in der Heiligen Schrift. Und man mag sich wundern, Schwiegermütter haben ja gemeinhin nicht so den allerbesten Ruf. Es gibt sicherlich viele Ausnahmen. Nun, der heilige Petrus scheint seine Schwiegermutter gemocht zu haben. Sonst wäre es ja ein leichtes gewesen, diese Heilung irgendwie hinauszuzögern, bis er sie dann vielleicht quitt gewesen wäre. Nein, diese Schwiegermutter scheint sich von den anderen zu unterscheiden. Aber noch überraschender ist vielleicht die Tatsache, dass Petrus überhaupt eine Schwiegermutter hatte. Er war nämlich verheiratet. Und dann kommt die Kirche irgendwann auf die Idee, dass die, die dann diesem Petrus nachfolgen, Bischöfe und Priester zum Beispiel, nicht heiraten sollen. Jesus hätte doch wenigstens ein paar unverheiratete Männer auftreiben können im Heiligen Land, wenn es ihm doch schon so wichtig gewesen sei mit dem Zölibat. Allein, es gab keine unverheirateten Männer. In Israel war das Heiraten nicht nur normal, sondern nötig, weil man Kinder brauchte, aber nicht nur, damit die einen im Alter versorgen, sondern damit der Segen Gottes sichtbar wird. Der Segen Gottes ist sichtbar, greifbar, berührbar durch die eigenen Kinder. Denken Sie an die Not von Abraham und Sarah, die jahrzehntelang kein Kind bekommen, bis ihnen dann ein Sohn geschenkt wird. Nun, die Unverheirateten in Zeiten Jesu in Israel, die Männer, denen traute man nicht über den Weg, und die unverheirateten Frauen, das waren Prostituierte. Es gab wahrscheinlich eine neue Bewegung zur Zeit Jesu, die lebten in Qumran. Eine andere Gruppe nennt sich die Essener. Die haben eine neue Radikalität in das Ganze reingebracht und taten etwas, was für Israel völlig neu war. Die sagten, wir heiraten extra nicht. So hat auch Jesus gelebt. Jesus war ein Wanderprediger, von denen gab es eine ganze Menge, er war nicht der Einzige. Und diese Wanderprediger, Wanderradikalismus nennt man das in der Theologie, die lebten ehelos, kinderlos, familienlos. Und das ist der tiefe Grund, warum es den Zölibat gibt. Die Nachfolge Jesu bedeutet ja nicht Nachfolge der Apostel, deren Lebensform, sondern Nachfolge Jesu. Dass ein Priester versucht, in dieser Lebensform zu leben, was möchte die Kirche damit? Nun, die Kirche möchte, dass diejenigen, die diesen priesterlichen Dienst ausüben, eben ungeteilt dafür Zeit und Kraft und Energie haben, wozu sie berufen und bestellt sind, zum Dienst an den Menschen, zu denen sie gesandt sind. Nun, das bedeutet natürlich auf keinen Fall, dass ein Priester ein besserer Mensch wäre als irgendjemand anders. Es heißt auch überhaupt nicht, dass die zölibatäre Lebensform eine bessere ist als die Ehe. Überhaupt nicht. Ist anders und nicht besser. Und zur Heiligkeit berufen ist natürlich nicht nur der Priester. Zur Heiligkeit berufen ist jeder Christ, vielleicht sogar jeder Mensch. Gibt es Priester, die schlechte Priester sind? Ja, natürlich, leider. Wie in jedem anderen Beruf auch. Es gibt gute Ärzte und schlechte Ärzte. Wir geraten hoffentlich an einen Guten, der uns wirklich helfen kann. In jedem Kollegium, ich war 10 Jahre im Schuldienst, in jedem Lehrerzimmer haben Sie ein paar Leute, die schlicht und ergreifend unfähig sind. Falscher Beruf. Blöderweise sind die Beamte, man kriegt sie nicht los. Ich erzählte der Frau von einer noch am Weg zur Kirche. Ich kenne Lehrer, die bekommen jedes Schuljahr eine neue Klasse, weil man den Kindern nicht zumuten kann, den 2 Jahre zu haben. Das haben wir bei Rechtsanwälten und ich weiß nicht was alles und so natürlich auch bei Priestern. Eins ist allerdings sicher und das ist mir persönlich ein großer Trost. Ein Priester ist nur für eine einzige Sache tatsächlich notwendig, zum Spenden der Sakramente. Alles andere kann jeder andere auch. Und man hat sich in der Antike am Beginn des Christentums, als die Kirche verfolgt war und natürlich auch Menschen unter der Verfolgung nicht nur gelitten haben, sondern zerbrochen sind und gesagt haben, bevor ich da verbrannt werde oder den Löwen vorgeworfen, dann leugne ich lieber Christus, dann lebe ich wenigstens weiter. Und das haben auch Priester gemacht. Und die Gemeinde hat sich dann gefragt, kann ein solcher Priester, der öffentlich dem Glauben abgeschworen hat, hinterher das natürlich bereut hat, kann der noch Sakramente spenden? Die Kirche sagt ja. Und für mich persönlich ist das eine der größten Entlastungen, die ich mir vorstellen kann. Das heißt, die Sakramente, die ein Priester spendet, hängen nicht ab von seiner persönlichen Heiligkeit oder moralischen Vollkommenheit. Die Sakramente, die Christus der Kirche geschenkt hat, die er selbst gestiftet und eingesetzt hat, gelten, weil Gott die Welt liebt, weil Christus sich für sie hingegeben hat und nicht, weil irgendeiner seiner Nachfolger so besonders toll wäre. Nun schauen wir auf Jesus selbst. Die Schwiegermutter des Petrus ist geheilt, sogleich macht sie sich zu schaffen, schmiert Brötchen, kocht Kaffee und aus der ganzen Stadt kommen die Kranken. Der Evangelist schreibt, alle Kranken kommen, alle. Und Jesus heilt viele, nicht alle. Warum nicht? Die Kirchenväter geben die Antwort, es kommen zwar alle, aber nur die, die wirklich glauben, werden auch geheilt. An anderer Stelle heißt es, dein Glaube hat dir geholfen, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Ich finde diese Antwort schwierig. Es werden nur die geheilt, die glauben. Erstens, wie soll man das beurteilen? Und zweitens, übertragen Sie es mal auf heute. Jeder Christ, der krank ist, betet, Gott mach mich gesund. Ich kenne persönlich viele und Sie mit Sicherheit auch. Und die, die geheilt werden, haben die dann einen besseren Glauben als die anderen? Das kann keine Antwort sein. Das ist grausam. So kann ein Christ nicht reden und so sollte er nicht denken. Es ist die große Frage, warum gibt es das Leid in der Welt, wenn Gott doch gut ist? Wir sind nicht dafür da, das zu erklären, finde ich. Wir sind zu was anderem da. Wir sind dazu da, das Leid in der Welt, das Leid bei uns in Vorwinkel, das Leid in Nachbarschaft, in Familie, in Freundeskreis, erstens zu sehen, zweitens dann auch wirklich wahrzunehmen und drittens etwas zu tun. Dem Menschen helfen, ihm beistehen, für ihn beten oder mit ihm beten oder beides, ihn begleiten und trösten. Das ist unser Auftrag. In dem festen Vertrauen darauf, dass die großen und schwierigen, ja sogar die schmerzhaften Fragen dieser Welt eine Antwort bekommen werden, wenn es soweit ist. Wenn wir am Ziel des Lebens angekommen sind, dass der Himmel ist, und wenn wir von dort die Welt mit seinen Augen sehen. Jesus heilt viele. Und er geht weg an einen einsamen Ort, um zu beten. Und sogleich rennt Petrus hinterher und sagt, Emma, alle suchen dich. Was soll das? Warum versteckst du dich? Alle suchen ihn. Am Anfang kommen alle vor die Tür. Er heilt aber nicht alle. Er heilt zwar viele, aber nicht alle. Und am Ende suchen ihn wieder alle. Das heißt auch die, die nicht geheilt wurden. Alle suchen ihn. Alle Menschen suchen Gott, so würden wir es nennen. Wir können aber auch sagen, alle Menschen suchen nach einem Sinn, nach einem Ziel, nach einem Inhalt für ihr Leben. Wir nennen das nur Gott. Und die Frage ist, welche Antwort geben wir den vielen? Welche Antwort geben wir denen, die suchen? Welche Antwort geben wir als Einzelmenschen? Und welche Antwort geben wir als Gemeinde? Welche Antwort geben wir den Menschen, die uns noch nicht kennen, die uns aber irgendwie suchen, weil jeder Mensch nach dem Sinn in seinem Leben sucht, egal wie er es nennt? Wir wollen im Pfarrgemeinderat in diesem Jahr, im letzten Jahr des jetzigen Pfarrgemeinderates, ganz kräftig über diese Frage nachdenken und diskutieren. Welche Antwort geben wir als Gemeinde in diese Zeit, in dieser Welt? Am Ende hängt alles am Segen Gottes. Und der Segen ist das, was Menschen einander zusprechen können. Der Segen ist etwas, was man sich nicht selber machen kann, den kann man nur empfangen. Und Segen, liebe Schwestern und Brüder, Segen kommt uns vom Kreuz. Das Kreuz, an dem Jesus Christus für uns und die Welt gestorben ist und von dem er auferstanden ist. Und so haben die Christen schon früh gedacht, es wäre doch schön, mit brennenden Kerzen zu segnen. Nun können Sie sich vorstellen, wenn ich die jetzt anmache, dann tropft es hier runter. Ich müsste sie also schon irgendwie so halten. Dann habe ich aber einen Krampf in der Hand nach 3 Minuten. Und da Katholiken dazu neigen, erfinderisch zu sein, haben sie das erfunden. Die Blasiuskerze ist eigentlich eine gekreuzte Kerze. So werde ich gleich am Ende der Heiligen Messe mit großer Freude den Blasius-Segen spenden für alle und danach, sofern Sie möchten, hier vorne als Einzelsegen. Ich glaube, der heilige Blasius, der Patron derer, die im Rachenbereich Probleme haben, ist unter Corona-Zeiten ein besonders willkommener Segen. Gehen wir in die Begegnung mit ihm, der uns im Wort Gottes schon begegnet ist und der uns in der heiligen Eucharistie heute erneut begegnen will. Amen.